In den letzten Monaten erhalte ich eine Nachricht immer häufiger. Eine Nachricht, die immer ähnlich beginnt. Thomas, ich finde wirklich extrem wichtig, was ihr macht, aber ich persönlich schaue mir keine Sendung mehr an. Ich kann nicht mehr. Manche Bekannte schreiben mir, ich mag nicht mehr. Andere formulieren, ich halte das alles nicht mehr aus. Und wissen Sie was? Ich verstehe das. Wirklich. Denn wenn man sich jeden Tag mit Nachrichten beschäftigt, mit Kriegen, mit politischen Konflikten, mit wirtschaftlichen Sorgen, mit gesellschaftlichen Spannungen, dann kann irgendwann das Gefühl entstehen, es wird einfach zu viel. Dann kann es passieren, dass Menschen sagen, ich will das alles gar nicht mehr hören. Und genau darüber sollten wir sprechen. Nein, darüber müssen wir sprechen. In dieser neuen Ausgabe von Thomas Eglinski auf 1. Zu viele Krisen, zu viele Probleme, zu viele negative Schlagzeilen. Unser Gehirn ist dafür eigentlich gar nicht gemacht. Vor 100 Jahren wusste ein Mensch vielleicht, was im eigenen Dorf passiert ist. Heute wissen wir innerhalb von Minuten, was auf der ganzen Welt geschieht. Und sehr oft sind es eben die schlechten Nachrichten, die uns erreichen. Das belastet. Und deshalb entscheiden sich viele Menschen für einen ganz verständlichen Schritt. Sie schalten ab. Sie sagen, ich schaue keine Nachrichten mehr. Nicht, weil ihnen die Welt egal ist, sondern weil sie das Gefühl haben, sich selbst schützen zu müssen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir ernst nehmen sollten. Denn es zeigt ein Phänomen unserer Zeit. Die Menschen sind nicht etwa schlecht informiert, sie sind überinformiert. Aber an diesem Punkt müssen wir eine wichtige Frage stellen. Was passiert eigentlich, wenn wir alle abschalten? Wenn alle sagen, es interessiert mich nicht mehr. Wenn die Mehrheit sagt, ich kann das alles nicht mehr hören. Dann entsteht ein Problem. Denn eine Demokratie lebt davon, dass Bürger informiert sind. Eine freie Gesellschaft lebt davon, dass Menschen hinschauen, dass sie Fragen stellen, dass sie Verantwortung übernehmen. Der Bürger, so sagt man in der politischen Theorie, ist der Souverän. Das Volk ist der Souverän. Das bedeutet, die politische Macht geht vom Volk aus. Das wiederum bedeutet, die Politiker haben einen Auftrag. Sie haben einen Dienst zu leisten für das Volk. Aber Kontrolle funktioniert nur, wenn Menschen hinschauen, wenn Menschen sich interessieren, wenn Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb ist die große Herausforderung unserer Zeit vielleicht gar nicht die Informationsflut, sondern die richtige Balance zu finden zwischen Informiertsein und Überforderung, zwischen Aufmerksamkeit und Selbstschutz. Eines ist klar. Niemand muss jeden Tag 3 Stunden Nachrichten konsumieren. Niemand muss jeden einzelnen Konflikt dieser Welt bis ins Detail verfolgen. Das wäre auch gar nicht gesund. Aber komplett abzuschalten, das ist definitiv auch keine Lösung. Die Lösung liegt demnach irgendwo dazwischen. Ich glaube, wir müssen lernen, bewusster mit Informationen umzugehen. Vielleicht bedeutet das, nicht jeden Tag Nachrichten, sondern vielleicht 2 oder 3 Mal in der Woche. Das bedeutet sicherlich auch Qualität statt Quantität. Lieber eine gute Analyse anschauen, als 100 Schlagzeilen zu überfliegen. Lieber nur 2 oder 3 hochwertige Kanäle abonnieren, als von der Flut aus 15 Kanälen oder gar noch mehr erschlagen zu werden. Und vielleicht bedeutet es auch Pausen zuzulassen, sich bewusst Zeit zu nehmen für das echte Leben, für Familie, für Freunde, für Dinge, die Kraft geben. Denn wer ständig nur negative Nachrichten konsumiert, verliert irgendwann die Energie. Und genau das dürfen wir nicht zulassen. Denn Resilienz bedeutet nicht, alles auszuhalten. Resilienz bedeutet, sich nicht entmutigen zu lassen. Resilienz bedeutet, immer wieder aufzustehen, immer wieder zu sagen, ich lasse mich nicht klein machen. Die Geschichte zeigt uns doch immer wieder, Gesellschaften verändern sich nicht durch Menschen, die resignieren, sondern durch Menschen, die standhaft bleiben, die ruhig bleiben, die nachdenken, die Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung beginnt oft im Kleinen, nicht in großen politischen Debatten, sondern im Alltag, am Gartenzaun, beim Gespräch mit dem Nachbarn, beim Treffen mit Freunden. Viele wichtige gesellschaftliche Entwicklungen beginnen mit Gesprächen zwischen Menschen, mit Fragen, mit Diskussionen, mit dem Austausch von Gedanken. Vielleicht haben auch Sie schon einmal erlebt, dass jemand sagt, das habe ich so noch gar nicht gesehen oder darüber habe ich noch nie nachgedacht. Solche Gespräche sind wichtig, denn eine lebendige Gesellschaft lebt vom Austausch. Übrigens, mir persönlich ist dieser Austausch eminent wichtig und am allerliebsten, wenn wir uns gegenüberstehen, also persönlich treffen. Und diese Gelegenheit ergibt sich am 9. Mai, wenn Auf 1 seinen 5. Geburtstag begeht und alle Zuschauer herzlich eingeladen sind, mit uns zu feiern. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Für mich und sicherlich auch für die meisten meiner Kollegen ist es jedes Mal ein Fest, mit Ihnen, unseren Zuschauern, zusammenzukommen, sich persönlich zu treffen, zu diskutieren, aber eben auch einmal gemeinsam zu feiern und zu lachen. Das gehört zum Leben einfach dazu. Das macht das Leben erst so wertvoll. Also nutzen Sie sogleich die Gelegenheit und melden sich für unsere Geburtstagsfeier an. Ich bin mir sicher, es wird ein grandioser, ein großartiger Tag, den Sie nutzen sollten, um mit Ihren Auf-1-Moderatoren jede Menge cooler Selfies aufzunehmen und mit jedem Einzelnen auf eine gute Zukunft anzustoßen. An dieser Stelle möchte ich etwas ansprechen, was mir sehr wichtig ist. Unabhängiger Journalismus ist keine Selbstverständlichkeit. Medien, die versuchen, Themen zu beleuchten, Fragen zu stellen, Perspektiven zu zeigen und tief in die Fuchsbauten zu schauen, sie können das nur tun, wenn Menschen ihre Arbeit unterstützen. Wenn Sie also der Meinung sind, ich finde es wichtig, dass es unabhängigen Journalismus gibt, dann helfen Sie uns, indem Sie Sendungen wie diese teilen, indem Sie darüber sprechen, indem Sie uns in Ihren Kommentaren wissen lassen, wie Sie darüber denken. Oder indem Sie unsere Arbeit mit einer kleinen Spende unterstützen. Denn am Ende sind es immer Menschen, die solche Projekte möglich machen. Am 9. Mai wird Auf 1 5 Jahre alt. Mir kommt es vor, als gäbe uns schon deutlich länger. Wir haben so viele brisante Themen angepackt. Geboren in der Corona-Krise haben wir unseren Zuschauern Informationen verschafft, die Tausende von Leben gerettet haben. Ich will es mit der Selbstbeweihräucherung nicht übertreiben, aber wir haben sicherlich einen gehörigen Anteil daran, dass es in Deutschland wie auch in Österreich am Ende nicht zu einer Impfpflicht gekommen ist. Und noch heute strahlen wir regelmäßig Sendungen aus, in denen neueste Studien auf die immer heftiger werdenden Nebenwirkungen der mRNA-Injektionen hinweisen. Auf 1 hat sich in den freien Medien einen Namen dafür gemacht, Themen aufzudecken und besonders intensiv zu recherchieren. Zuletzt konnte man das insbesondere bei den Epstein-Files beobachten und aktuell natürlich auch beim Krieg im Nahen Osten. Es ist unser Anspruch, Ihnen Informationen zu liefern, die nicht nur weit über das hinausgehen, was Ihnen von den Systemmedien serviert wird. Es ist unser Ziel, Sie so gezielt aufzuklären, dass Sie für sich die richtigen Maßnahmen ergreifen und Vorsorge betreiben können. Nach 5 Jahren Auf 1 darf ich dem Chefredakteur Stefan Magnet und seiner Frau Elsa Mittmanns-Gruber an dieser Stelle ein großes Kompliment machen. Was die beiden geschaffen haben, ist einzigartig. Ohne einen Sponsor im Rücken, dessen eigene Interessen einen dazu verpflichten, am Ende doch nicht frei und völlig unabhängig zu berichten. Siehe Julian Reichelt und News. So haben sie in den vergangenen 5 Jahren den größten alternativen und unabhängigen Fernsehsender aufgebaut. Stefan Magnet hat stets auf die Gunst von Ihnen, liebe Zuschauer, gesetzt. Wenn wir eine gute Arbeit machen, werden unsere Zuschauer dies honorieren, lautet ein Credo unseres Senderchefs. Und vielleicht ist dies ein günstiger Moment, den kleinsten Teil Ihres Geldes für die weitere Arbeit von Auf 1 zu spenden.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die Auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im Auf 1 Shop bestellen.
Qualität statt Quantität, so lautet mein Motto, wenn wir bewusster mit der Flut der Nachrichten, vor allem der schlechten Nachrichten, umgehen wollen. Und ich erlaube mir, Ihnen, liebe Zuschauer, beispielhaft aufzuzeigen, wie man das machen kann. Ich habe die Anzahl der von mir abonnierten Nachrichtenkanäle im Laufe der letzten Monate drastisch reduziert. Man merkt nach einer gewissen Zeit, was wirklich seriös, also ordentlich recherchiert ist und welche Informationen einem nützlich sind. Und wissen Sie was? Ich habe mir in letzter Zeit noch einen kleinen persönlichen Spaß erlaubt. Ich nehme mir jeden Tag 2 oder 3 dieser Nachrichten aus dem ganz normalen Wahnsinn und versuche sie so zu kommentieren, dass sie, sagen wir einmal, etwas leichter verdaulich werden. Ich nenne das Ganze meine guten Nachrichten des Tages. Nicht, weil die Nachrichten unbedingt gut wären, sondern weil man sie mit einer guten Portion Humor manchmal besser übersteht. Ich lese also die Nachrichten des Tages, hebe mein Glas und stoße auf jede gute Nachricht an. Manchmal ist es ein Champagner, manchmal ein alkoholfreier Spritz. Denn ganz ehrlich, wenn ich das jeden Tag mit Champagner machen würde, würde dieses Format irgendwann nicht mehr unter Satire laufen, sondern unter Selbstexperiment. Aber die Idee dahinter ist generell ganz einfach. Wenn wir schon jeden Tag mit diesen Nachrichten konfrontiert werden, dann dürfen wir wenigstens versuchen, uns die Laune nicht komplett verderben zu lassen. Und wenn ich es schaffe, dass der eine oder andere von Ihnen dabei schmunzelt, dann war dieser kleine Kommentar vielleicht schon eine gute Nachricht für sich. Also schauen Sie ruhig einmal bei meinen gute Nachrichten des Tages vorbei, meinem Telegram-Kanal. Sie werden feststellen, die Nachrichten selbst werden dadurch zwar nicht unbedingt besser, aber man überlebt sie deutlich entspannter. Naja, wenn ich es mir recht überlege, könnte ich Ihnen jetzt auch eine kleine Kostprobe gönnen. Also, macht's ab. Wenn man sich heute die Nachrichten anschaut, hat man eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder man verzweifelt oder man macht Satire daraus. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Deshalb suche ich jeden Tag für euch die guten Nachrichten des Tages. Nicht unbedingt die Nachrichten, die sofort gut aussehen, sondern die, bei denen man erkennt, wie wunderbar absurd unsere Realität inzwischen geworden ist. Und weil man solche Nachrichten am besten mit Humor erträgt, stoßen wir auch heute wieder gemeinsam darauf an. Heute übrigens mit Apfelschorle, denn wenn ich für jede gute Nachricht Champagner trinken würde, würde ich diese Folge nicht bis zum Ende moderieren. Also schauen wir uns an, was heute wieder alles Erfreuliches passiert ist. Die gute Nachricht Nummer 1. Norbert Himmler bleibt weiterhin Intendant des ZDF. Der Fernsehrat hat entschieden, 48 Ja-Stimmen, 5 weitere Jahre. Und wissen Sie was? Das ist tatsächlich eine gute Nachricht. Denn in Zeiten großer Unsicherheit ist jetzt eines völlig klar. Beim ZDF bleibt alles, wie es ist. Keine Experimente, keine Überraschungen, keine Gefahr plötzlicher journalistischer Qualitätsausbrüche. Der Sender bleibt zuverlässig das, was er seit Jahren ist. Das schafft Orientierung. Und Orientierung ist wichtig, vor allem wenn man wissen möchte, welchen Sender man besser nicht einschaltet. Also Stabilität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weiterhin Fake News von Hayali, Tevisen und Co. Auch das ist eine Form von Planungssicherheit. Darauf trinke ich. Prost! Die gute Nachricht Nummer 2. Mighty Nguyen Kim erhält den Grimme-Preis. Ausgezeichnet wird ihr Engagement gegen sogenannte Wissenschaftsskepsis. Eine wichtige Sache. Denn Skepsis gegenüber Wissenschaft ist natürlich ein ganz großes Problem. Früher nannte man so etwas übrigens einfach wissenschaftliche Methode. Aber Zeiten ändern sich. Heute gilt offenbar, die Wissenschaft hat generell recht. Und wer Fragen stellt, hat wahrscheinlich nur noch nicht genug ZDF geschaut. Bekannt wurde Frau Nguyen Kim während der Corona-Zeit mit klaren Positionen für harte Maßnahmen, für eine Impfpflicht und für die Aussage, dass Impfungen allein im Jahr 2021 14,4 Millionen Menschenleben gerettet hätten. Eine beeindruckend präzise Zahl. Man merkt, die Wissenschaft weiß heute nicht nur alles, sie weiß auch exakt wie viel. Und deshalb bekommt sie jetzt den Grimme-Preis. Das Prinzip ist ganz einfach. Erst steht die Meinung fest und danach erklärt man wissenschaftlich, warum sie stimmt. Darauf sollten wir trinken. Auf das ZDF. Die gute Nachricht Nummer 3. Auch die ARD zeigt wieder einmal, dass sie beim öffentlich-rechtlichen Niveau zuverlässig mithalten kann. Moderatorin Anja Reschke hat sich in ihrer aktuellen Sendung ausführlich mit den großen Problemen unserer Zeit beschäftigt. Zum Beispiel mit Männern. Vor allem mit Männern, die ihr offenbar nicht besonders gefallen. Etwa Julian Reichelt oder Ulf Poschardt. Das Grundproblem sei, so die Analyse der Sendung, viele Frauen hätten inzwischen keine Lust mehr auf Männer. Das nennt sich dann wissenschaftlich klingend Heterofatalismus. Früher nannte man so etwas übrigens einfach Beziehungsfrust. Oder wie es mein alter Freund Heinz über Frauen wie Reschke immer gesagt hat, die gehört einfach mal wieder ordentlich aufgeklärt. Aber Zeiten ändern sich. Und deshalb erklärt uns die ARD jetzt, warum Frauen eigentlich gar keine Männer mehr brauchen. Ich finde das ehrlich gesagt eine sehr beruhigende Nachricht. Denn wenn man sich anschaut, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über Männer gesagt wird, könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass Männer dort ohnehin nicht mehr besonders erwünscht sind, beziehungsweise, dass das auch kein vernünftiger Mann mehr will bei den öffentlichen Arbeiten. Immerhin hat die ARD damit eine weitere wichtige gesellschaftliche Debatte eröffnet, ob Männer künftig vielleicht nur noch eine Rolle haben, als Gebührenzahler. Auch aus dem Fußball gibt es heute eine schöne Nachricht. Lars Klingbeil engagiert sich nämlich ehrenamtlich beim FC Bayern München. Nicht etwa für Transfers oder für sportliche Strategien. Nee, sein Einsatz gilt, wie er selbst sagt, gesellschaftspolitischen Fragen. Zum Beispiel dem Kampf gegen Rassismus und selbstverständlich auch gegen die Alternative für Deutschland. Besonders gelobt hat Klingbeil dabei auch Merkel-Liebhaber Uli Hoeneß, der sich öffentlich mehrfach entsprechend positioniert hat. Und ich finde das wirklich bemerkenswert. Denn früher ging man ins Stadion, um über Fußball zu reden. Heute geht man offenbar ins Stadion, um über Politik zu sprechen. Aber vielleicht ist das ja die Zukunft des Sports. Stellen Sie sich vor, vor jedem Spiel gibt es künftig zuerst eine kurze politische Grundsatzrede und danach wird entschieden, wer moralisch genug ist, um Fußball zu spielen. Darauf trinke ich. Und ganz ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo Lars Klingbeil eigentlich mehr Schaden anrichtet. Beim Fußball oder als Finanzminister? Denn ausgerechnet jetzt, in wirtschaftlich ohnehin angespannten Zeiten, gibt es eine weitere interessante Nachricht aus der Finanzwelt. Der Bund wollte vergangene Woche 5 Milliarden Euro über 10-jährige Staatsanleihen aufnehmen. Doch plötzlich passierte etwas völlig Unerwartetes. Die Nachfrage blieb aus. Mit anderen Worten, die Investoren waren plötzlich nicht mehr besonders begeistert davon, Deutschland Geld zu leihen. Die Folge: die Renditen steigen. Und damit werden unsere Schulden teurer. Man könnte also sagen, während Herr Klingbeil beim FC Bayern über gesellschaftspolitische Fragen diskutiert, beginnt der Kapitalmarkt gerade gesellschaftspolitische Antworten zu geben. Und diese Antwort lautet offenbar: Vertrauen ist gut, aber Zinsen sind besser. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Fernsehen erklärt uns die Welt. Politiker erklären uns den Fußball. Und der Kapitalmarkt erklärt uns die Realität. Eigentlich fehlt nur noch eines, dass uns jemand erklärt, wer hier überhaupt noch den Überblick hat. Bis wir das herausfinden, mache ich weiter meine Aufgabe. Ich suche für euch die guten Nachrichten des Tages, auch wenn sie manchmal nur darin bestehen, dass wir nur noch darüber lachen können. Bis morgen. Jetzt wissen Sie also, liebe Zuschauer, wie ich die täglichen, zum Teil an Irrsinn grenzenden Nachrichten für mich persönlich verarbeite. Und wissen Sie, was ich mir noch angewöhnt habe? Jeden Morgen werfe ich einen kurzen Blick auf die Schlagzeilen von zwei großen Mainstream-Medien. Einfach, um zu sehen, welche Themen heute ganz oben stehen. Danach mache ich etwas Zweites. Ich schaue mir an, wie dieselben Ereignisse in den freien Medien dargestellt werden. Und sehr oft denke ich mir, es ist erstaunlich. Denn oft berichten beide über dasselbe Ereignis, aber die Kernaussagen könnten unterschiedlicher kaum sein. Es ist faszinierend zu beobachten, wie Journalisten ein und dasselbe Geschehen völlig unterschiedlich interpretieren können. Es betrifft große Themen unserer Zeit. Sie kennen sie alle. Den Klimawandel, die AfD, Donald Trump, Wladimir Putin, die Europäische Union und natürlich die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Manchmal hat man das Gefühl, man lese nicht nur verschiedene Meinungen, sondern fast zwei verschiedene Realitäten. Und genau deshalb halte ich es für so wichtig, sich nicht nur aus einer Quelle zu informieren. Denn wer immer nur eine Perspektive hört, bekommt am Ende nicht die komplette Wahrheit, sondern nur einen Ausschnitt davon. Deshalb schätze ich mich glücklich, dass ich mit Auf 1 eine Plattform nutzen kann, auf der auch Stimmen zu Wort kommen, die man in vielen großen Medien kaum noch hört. Gerade in diesen krisenreichen Zeiten halte ich das für besonders wertvoll. Denn wenn irgendwo auf der Welt Krieg herrscht, wenn politische Entscheidungen Millionen Menschen betreffen, dann sollten wir wenigstens versuchen, möglichst viele Informationen zu bekommen, um uns selbst ein Bild zu machen. Und wissen Sie was? Obwohl ich mich durchaus zu den gut informierten Menschen zähle, bin ich selbst immer wieder positiv überrascht, welche Informationen unser Netzwerk zusammenbringt. Informationen aus Regionen, aus Gesprächen, aus Perspektiven, die sonst oft gar nicht sichtbar werden. Und genau darum geht es letztlich. Nicht darum, Ihnen zu sagen, was Sie denken sollen, sondern darum, Ihnen genug Informationen zu geben, damit Sie selbst denken können. Denn eine freie Gesellschaft erkennt man nicht daran, dass alle dieselbe Meinung haben, sondern daran, dass Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Ich zeige Ihnen an einem Beispiel, was ich meine.
Dr. Maram Suzli, auch bekannt auf X unter Syrian Girl. Ich kenne Maram Suzli schon seit vielen Jahren. Ich habe sie damals nach Österreich einmal zu einem Interview eingeladen. Sie hat im Januar, also vor wenigen Wochen, den Iran bereist und hat dort ihre Eindrücke auch in Kurzvideos festgehalten. Ich möchte Ihnen ein kurzes Video davon nicht vorenthalten.
Hi everyone, this is Syrian Girl and I'm shopping in Iran's capital Tehran with a beautiful Iranian guide. Just to show how much propaganda there is about women's life here to promote regime change. So hop in, friends, we're going shopping.
Oh. We're in Iran.
It's really cool. Let's go to the store that has the music. Yeah, is it this one?
See, the Zionists are lying to you about Iran and about the women in Iran because they want to manufacture consent for regime change. They want to bomb and destroy the lives of these happy people for daring to oppose Israel's genocide of Palestinians.
Haben Sie solche Bilder in den vergangenen Jahren bei den Öffentlich-Rechtlichen gesehen? Wahrscheinlich nicht. Dort präsentierte man uns ausschließlich Bilder eines geknechteten Volkes. Mit alternativen Informationen ausgestattet, kann ich in Diskussionsrunden nicht nur besser argumentieren. Es beruhigt auch meine Seele. Apropos beruhigend. Ich fand auch interessant, was Irfan Peci vergangene Woche bei Stefan Magnet zur Islamisierung gesagt hat.
Wie groß sehen Sie denn die Gefahr tatsächlich? Würde sich jetzt nichts an den politischen Machtverhältnissen ändern? Würde die Gesellschaft weiter im Dämmerschlaf verweilen und nur 20-30% hätten ein Problem damit? Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass das tatsächlich in wenigen Jahrzehnten in Europa so sein könnte?
Die Gefahr besteht natürlich, aber ich halte es trotzdem letztendlich für eher unwahrscheinlich, weil ich einfach noch genügend Widerstand, genügend auch oder noch ausreichend Patriotismus in den Bevölkerungen sehe, die das nicht wollen und die sich bis zum bitteren Ende dagegen wehren würden. Und auch auf der anderen Seite müssen wir sagen, gibt es auch einige glückliche Umstände, zum Beispiel, dass die Muslime auch nicht so geeint sind. Wir sprechen immer von den Muslimen, Islamisten. Selbst unter Islamisten gibt es dann noch Dutzende Unterschiede, die sich teilweise untereinander bekämpfen. Das heißt, die haben zwar im Großen und Ganzen eine Agenda, aber die einen denken, die einen wollen es über die Gewalt machen, die anderen über eine Partei, die anderen über Unterwanderung, die anderen über Missionierung. Wir haben darüber gesprochen, Schiiten, Sunniten, die sich seit 1400 Jahren bitter bekämpfen, jetzt auch am Konflikt iranische Raketen auf die sunnitischen Golfstaaten und andersrum und sowas. Also sie sind nicht ein geeinter Machtblock, dann wäre es schon etwas gefährlicher. Sie sind sehr zerstritten und ich halte auch Europa, also die europäischen Völker auch noch für stark genug und gefestigt, dass letztendlich sich keine Islamisierung vollziehen wird.
Wissen Sie, was mir in den letzten Monaten immer wieder auffällt? Viele Menschen warten. Sie warten auf jemanden, auf einen Retter, auf eine starke Figur, die endlich kommt und sagt, ich übernehme das jetzt. Für die einen war es einmal Wladimir Putin, für die anderen Donald Trump. Für wieder andere irgendein Politiker, irgendein neuer Hoffnungsträger. Und ich verstehe dieses Gefühl sehr gut. Wenn die Welt kompliziert wird, wenn Nachrichten immer düsterer werden, wenn man den Eindruck hat, dass die Dinge außer Kontrolle geraten, dann sehnt man sich nach jemandem, der sagt, keine Sorge, ich regle das. Aber wissen Sie, was die Geschichte uns immer wieder zeigt? Retter lösen selten die Probleme der Menschen. Gesellschaften verändern sich erst dann, wenn Menschen anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Nicht im großen Stil, nicht mit Revolutionen, sondern ganz schlicht am eigenen Küchentisch, im Gartenzaun, mit dem Nachbarn, im Freundeskreis und natürlich in der Familie. Wenn Menschen anfangen zu sagen, ich informiere mich selbst, ich bilde mir meine eigene Meinung und ich spreche darüber. Demokratie lebt nicht von Helden, sie lebt von Bürgern. Und der Bürger, das sind wir. Wir Nicht irgendwann, nicht nach der nächsten Wahl, nicht wenn der perfekte Politiker auftaucht, sondern jetzt. Ich finde, Paul Brandenburg sagt uns das immer wieder sehr deutlich. Zuletzt in einer Sondersendung bei Auf 1.
Was hältst du von dieser flehenden Hoffnung auf Hilfe von außen und was ist deine Empfehlung?
Sie ist bezeichnend. Sie ist bezeichnend für eine sehr deutsche Haltung, auf den Erlöser zu warten, der von irgendwoher kommt. Ich sage immer wieder, der einzige Erlöser, wenn es ihn denn gibt, der wird uns nicht im Diesseits begegnen. Hier muss man sich schon selbst helfen. Und es ist ebenso wenig das Interesse von Wladimir Putin, deutsche Innenpolitik zu betreiben, wie es das Interesse von Donald Trump ist. Das haben wir offenkundig gelernt. Beide kann man weder oder nicht sinnvoll verteufeln oder vergöttern. Beide Extremmaßnahmen dieser Art zeugen ja nur vom Realitätsverlust, den viele deutsche Bürger in ihrer erlernten Unmündigkeit eingenommen haben oder den sie erlitten haben in den letzten Jahren. Da wird die eine Seite, und es gibt ja auch die Putin-Verehrer in Deutschland oder die Trump-Verehrer immer noch, da wechseln die Lager zum Teil. Man hat ja das Gefühl, als jemand, der üblicherweise als Extremist, Rechtsradikaler oder Trumpist oder Putinist beschimpft wird, ich weiß nicht, wo ihr gerade steht, ich habe bei mir den Überblick verloren. Ich bin ja auch, manchmal bin ich Zionist, manchmal bin ich Israel-Hasser und gar Antisemit, manchmal Trump-Liebhaber, dann wiederum eine Putin-Hure und all diese Begriffe kennst du. Ich plädiere dafür, schlichtweg eine realistische geopolitische Haltung einzunehmen und sich zu überlegen, welches Interesse haben diese Staatsführer anderer Länder wohl. Und wenn wir von dort aus argumentieren, ja, dann fürchte ich, fällt die Rettung aus, sowohl aus dem Osten als auch aus dem Westen. Es bleibt an uns als Völker oder als Länder, an Österreich und an Deutschland, dass wir unsere Interessen selbst vertreten.
Es gibt einen Gedanken, der häufig dem Philosophen Sokrates zugeschrieben wird, sehr gut nach diesen Aussagen von Paul Brandenburg passt. Es ist eine Art Warnung, eine Beschreibung dafür, wann der Niedergang einer Gesellschaft beginnt. Ob diese Worte tatsächlich von ihm stammen, wissen wir nicht. Aber wenn man sie auf unsere Zeit überträgt, wirken sie erstaunlich aktuell. Vielleicht würden die Warnzeichen heute so klingen. Der Niedergang einer Gesellschaft beginnt dort, wo Menschen aufhören, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Er beginnt dort, wo Bürger sagen, ich kann nicht mehr und sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Er beginnt dort, wo Diskussionen nicht mehr geführt werden, um Wahrheit zu suchen, sondern nur noch um Gegner zu vernichten. Beginnt dort, wo Medien nicht mehr informieren wollen, sondern vor allem Meinungen formen. Beginnt dort, wo Politik nicht mehr aufklärt, nicht mehr erklärt, sondern nur noch verwaltet. Beginnt dort, wo Angst wichtiger wird als Freiheit. Beginnt dort, wo Menschen aufhören, Fragen zu stellen. Beginnt dort, wo Bürger glauben, sie hätten keinen Einfluss mehr auf das Geschehen. Und das vielleicht größte Warnzeichen ist dieses. Wenn eine Gesellschaft beginnt, auf einen Retter zu warten, anstatt selbst Verantwortung zu übernehmen. Freiheit verschwindet nicht über Nacht, sie verschwindet leise, Stück für Stück. Immer dann, wenn Menschen sagen, andere sollen das regeln. Aber eine freie Gesellschaft lebt von etwas anderem. Sie lebt von Bürgern, die sagen, ich schaue hin, ich informiere mich und ich übernehme Verantwortung. Denn vielleicht wartet unsere Zeit gar nicht auf einen Retter. Vielleicht wartet sie einfach nur darauf, dass genügend Menschen aufstehen. Vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis unserer Zeit. Freiheit ist nichts, was man geschenkt bekommt. Freiheit ist auch nichts, was irgendwo in einem Gesetzbuch steht und dort für immer sicher verwahrt wird. Freiheit lebt nur dort, wo Menschen bereit sind, für sie einzustehen. Und wissen Sie, was das eigentlich bedeutet? Es bedeutet nicht, dass jeder von uns ein Held sein muss. Es bedeutet nicht, dass wir auf Barrikaden gehen müssen. Es bedeutet etwas viel Einfacheres. Dass wir aufhören zu schweigen, dass wir anfangen, wieder miteinander zu reden, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und am bereits zweimal erwähnten Gartenzaun mit den Nachbarn. dass wir den Mut haben zu sagen, was wir denken. Und dass wir den Mut haben zuzuhören, wenn andere etwas anderes denken. Denn eine freie Gesellschaft entsteht nicht in Parlamenten, sie entsteht in den Köpfen der Menschen. Und wenn genügend Menschen beginnen, Verantwortung für ihre Freiheit zu übernehmen, dann verändert sich ein Land. Langsam, still, aber unaufhaltsam. Vielleicht wartet die Welt gar nicht auf einen Retter. Vielleicht wartet sie einfach nur auf uns. Übrigens hatte ich vor kurzem einen Albtraum. Einen wirklich furchtbaren Albtraum. Alle Deutschen und Österreicher waren wieder glücklich. Im Traum passierte etwas völlig Unglaubliches. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un war angeblich mit Eliteeinheiten nach Deutschland und Österreich gekommen, mitten in der Nacht, und er hat einfach alle führenden deutschen und österreichischen Politiker der letzten 12 Jahre gefangen genommen. Merkel, Scholz, Spahn, Lauterbach, von der Leyen, Merz, Klingbeil dazu, Kurz, Nehammer, Van der Bellen, Kogler, alle. Und er hat sie nach Nordkorea verschleppt. Am nächsten Morgen trat Kim vor die Presse und erklärte, warum. Er sagte, diese Politiker hätten ihre Wähler belogen, den Wohlstand zerstört, die Medien manipuliert und das Land in eine Krise geführt. Darum habe er beschlossen, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die EU war empört. Man sprach von einem Verstoß gegen das Völkerrecht. Kim zuckte nur mit den Schultern und sagte sinngemäß, anderen Regierungen wäre das Völkerrecht doch auch völlig egal. Die Nachrichten des Mainstream zeigten angebliche Proteste auf den Straßen. Doch meine Recherchen vor Ort im Traum ergaben etwas gänzlich anderes. Die Menschen feierten. Sie sagten, jetzt bekommt unser Land endlich einen Neustart. Jetzt geht es wieder aufwärts. Und dann wurde es richtig surreal in meinem Traum. Plötzlich begannen sich beide Länder zu verändern. Die Wirtschaft wuchs wieder. Die Energiepreise sanken. Die Menschen hatten wieder Hoffnung. Ein Land, das plötzlich wieder an seine eigene Zukunft glaubte. Und genau in diesem Moment bellte mein Hund. Und ich wachte auf und mir wurde klar, es war nur ein Traum, ein wirklich furchtbarer Albtraum. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, da wir heute so ungestört zusammenkommen und Ihnen von diesem Albtraum erzählen. Ich habe ihn vor kurzem aus Spaß in den sozialen Medien geteilt und war von den Reaktionen sehr überrascht, angenehm überrascht. Tausende Menschen wünschten sich in den Kommentaren, dass dieser fiktive Traum Wirklichkeit werden sollte. Und das kann er auch. Und zwar ganz ohne einen völkerrechtswidrigen Eingriff eines ausländischen Machthabers. Ich glaube nach wie vor fest daran, dass die Bürger eines jeden Landes die Macht haben, sich zusammenzuschließen und eine Wende herbeizuführen. Dazu sollte man stets gut informiert sein, sich vernetzen und in kleinen Graswurzelbewegungen aktiv werden. Es gibt noch ein Thema, über das wir in dieser Sendung bitte sprechen müssen. Ein Thema, bei dem viele Menschen instinktiv den Blick abwenden. Kindesmissbrauch und Pädophilie. Allein diese Worte machen uns betroffen. Und genau deshalb neigen viele dazu, sich möglichst schnell wieder aus dem Staub zu machen, die Dinge aus dem Kopf zu verdrängen. Aber genau das dürfen wir nicht tun. Hier darf es keine Vogel-Strauß-Taktik geben, kein Wegschauen, kein, das will ich gar nicht wissen. Denn Kinder sind die verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Sie können sich oft nicht selbst schützen. Sie sind darauf angewiesen, dass Erwachsene hinschauen, dass Erwachsene aufmerksam sind. Nicht misstrauisch gegenüber jedem Menschen, nicht von Angst getrieben, aber wach, wach im eigenen Umfeld, in der Schule, im Sportverein, in der Nachbarschaft. Denn Verantwortung beginnt nicht erst bei Behörden oder bei der Politik. Verantwortung beginnt dort, wo Menschen sagen, ich schaue hin. Eine freie Gesellschaft erkennt man nicht nur daran, wie laut sie über Freiheit spricht, sondern auch daran, wie konsequent sie ihre Schwächsten schützt. Und unsere Kinder sind unsere Zukunft. Wenn wir bei diesem Thema wegschauen, verlieren wir mehr als nur Aufmerksamkeit. Dann verlieren wir ein Stück unserer Menschlichkeit. Deshalb gilt auch hier nicht Angst, nicht Panik, aber eine ruhige, entschlossene Aufmerksamkeit. Denn der Schutz unserer Kinder ist keine politische Frage. Es ist eine Frage unserer moralischen Verantwortung als Gesellschaft. Ich möchte zum Schluss noch einmal auf den Ausgangspunkt dieser Sendung zurückkommen. Diesen Satz, ich kann nicht mehr. Vielleicht ist das Gefühl dahinter verständlich, vielleicht ist es menschlich, aber vielleicht müssen wir den Satz ein wenig verändern. Vielleicht müssen wir nicht sagen, ich kann nicht mehr. Vielleicht sollten wir sagen, ich mache es anders. Ich informiere mich bewusster. Ich nehme mir Pausen. Ich schütze meine Energie. Aber ich bleibe aufmerksam. Ich bleibe interessiert. Ich bleibe bereit, Verantwortung zu übernehmen. Denn eine freie Gesellschaft lebt von Menschen, die nicht aufgeben. Nicht von den Lautesten, nicht von den Aggressivsten, sondern von den Standhaften. Von Menschen, die sagen, ich lasse mich nicht entmutigen. Vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft unserer Zeit. Nicht die Lautstärke der Nachrichten entscheidet über die Zukunft, sondern die innere Stärke der Menschen. Und deshalb möchte ich Ihnen heute einfach sagen, passen Sie auf sich auf. Achten Sie auf Ihre Energie. Nehmen Sie sich Pausen, aber bleiben Sie wach. Denn Freiheit, Demokratie und eine offene Gesellschaft brauchen Menschen, die hinschauen. Nicht jeden Tag, nicht rund um die Uhr, aber immer wieder. Und vielleicht beginnt genau dort die Veränderung. Nicht im Fernsehen, nicht in großen politischen Debatten, sondern bei jedem Einzelnen von uns. Vielleicht ist genau das der Moment, in dem wir eine Entscheidung treffen sollten. Nicht die Entscheidung, wem wir folgen, sondern die Entscheidung, wer wir selbst sein wollen. Wollen wir Zuschauer bleiben? Menschen, die jeden Abend die Nachrichten sehen und den Kopf schütteln? Oder wollen wir Bürger sein? Bürger, die Verantwortung übernehmen für ihre Freiheit, für ihr Land, für die Zukunft ihrer Kinder. Denn Freiheit verschwindet nicht plötzlich, das habe ich bereits schon einmal gesagt. Sie verschwindet leise, Stück für Stück, immer dann, nämlich wenn Menschen sagen, ich kann nicht mehr, ich halte mich da lieber raus, andere sollen das lösen. Aber genau so beginnt das Ende einer freien Gesellschaft. Deshalb ist heute vielleicht der wichtigste Satz, nicht ich kann nicht mehr, sondern ich fange jetzt erst an. Und wenn Sie heute nur eine einzige Sache mitnehmen, dann vielleicht diese. Warten Sie bitte nicht auf einen Retter. Eine freie Gesellschaft entsteht immer dann, wenn genügend Menschen erkennen, wir sind der Souverän. Und der Souverän, das sind wir. Und bevor ich mich heute von Ihnen verabschiede, möchte ich noch etwas ganz Persönliches sagen. All das, worüber wir heute gesprochen haben, Freiheit, Verantwortung, Aufmerksamkeit, Gemeinschaft, lebt nicht im Internet. Es lebt dort, wo Menschen sich begegnen, wo sie miteinander sprechen, wo sie einander zuhören, wo sie merken, dass sie mit ihren Gedanken und Sorgen nicht allein sind. Genau deshalb ist Gemeinschaft so wichtig. Und genau deshalb möchte ich Sie heute ganz herzlich einladen. In diesem Jahr feiern wir 5 Jahre auf eins. 5 Jahre unabhängiger Journalismus. 5 Jahre kritische Fragen. 5 Jahre Engagement für Meinungsfreiheit und für eine lebendige demokratische Debatte. Aber vor allem sind es 5 Jahre Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern, liebe Zuschauer. Nicht nur vor Bildschirmen, sondern im echten Leben, mit Gesprächen, mit Begegnungen, mit Menschen, die sich austauschen, die sich kennenlernen und die spüren, wir sind viele. Wenn Sie also Zeit und Lust haben, dann kommen Sie zu unserer Geburtstagsfeier. Lassen Sie uns miteinander sprechen, lachen, diskutieren und uns gegenseitig Mut machen. Denn am Ende sind es nicht einzelne Menschen, die etwas verändern. Es sind immer Gemeinschaften von Menschen, die anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis dieser Sendung. Wir sind nicht allein. Wir sind viele. Und gemeinsam können wir mehr bewegen, als viele glauben. Ich würde mich sehr freuen, Sie bei unserer Geburtstagsfeier persönlich zu treffen. Und meine letzten beiden Bitten sind die gleichen wie sonst auch. Teilen Sie diese Sendung mit Ihren Freunden und Bekannten, insbesondere mit jenen, von denen Sie wissen, Sie gehören auch zu den Ich kann nicht mehr Menschen. Lassen Sie uns den einen oder anderen von Ihnen zurückgewinnen für den Erhalt unserer Freiheit, für die Bewahrung des Friedens, für eine bessere Zukunft. Und wenn Sie dann noch den kleinsten Teil Ihres Geldes mittels einer Spende für Ihren Lieblingssender investieren würden, wäre ich Ihnen nicht nur sehr dankbar, ich spendiere Ihnen gerne ein köstliches Bier am 9. Mai bei unserer Geburtstagsfeier. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie mir senkrecht.